Hallo, ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet und freut euch auf den zweiten Teil zum Thema Skill Development Coach. Mein Name ist Andreas und ich begleite euch durch diesen regionalen Basketball-Podcast von Eintracht Lamsheim. Im ersten Teil konnten wir mit Yasin Turan schon ein bisschen in die Kulissen in Koblenz schauen und erste Eindrücke von der Arbeit eines Skill Development Coaches gewinnen. Für den zweiten Teil verlassen wir jetzt Deutschland und finden uns im basketballverrückten Spanien wieder. Um genau zu sein, in Baskonia. Beim dortigen Erstligisten und Euroleague-Team ist Jordi Salto seit dieser Saison als Skill Development Coach angestellt. Viele von euch kennen ihn sicher noch als spielintelligenten Point Guard des Speicher Pro B-Teams oder später dann als kompetenten und ehrgeizigen Jugendkoordinator der BizBaskets Speyer. Bevor er nach Speyer kam, war er Profi in Spanien und hat dort auch bereits Jugendmannschaften trainiert. Neben seiner aktuellen Arbeit als Skill Development Coach in einem europäischen Top-Programm geht es in dieser Folge auch darum, wieso Spanien eigentlich so erfolgreich ist im Basketball. Vor allem in der Nachwuchsarbeit und der Ausbildung von jungen Talenten sind sie das Nonplusultra in Europa. Man muss sich das wirklich mal vorstellen, in 9 möglichen internationalen Finalspielen im Jahr 2022 standen 9-mal spanische Nationalteams im Finale. Da Jordi selbst in Spanien ausgebildet wurde, kann er dazu natürlich einiges erzählen und darum schalten wir jetzt live ins Trainerbüro von Baskonia. Jordi, was sind für dich Skills und was macht ein Skill Development Coach?
Skills sind für mich einfach zum Beispiel der Wurf, Passen, Dribbeln. Ich würde sagen, dass ein Spieler, der sehr geskillt ist, ist jemand, der kann alles machen. Kann gut werfen, gut dribbeln, gut passen, gute Footwork. Alle diese, die Fundamentals, würde ich sagen, vom Basketball. Und was mache ich als Skillcoach? So, ich mache, dass der Spieler verbessert seine Skills, diese Fundamentals. Das wäre mein Job, dass er sich entwickelt.
Wieso hast du dich entschieden, Skill Development Coach zu werden, beziehungsweise das speziell mit Spielern zu machen?
Ich würde sagen, dass ich bin nicht Skill Coach. Ich würde sagen, dass ich Basketball Coach bin. Okay, meistens Jugend Basketball Coach. Deswegen als Jugend Coach, du musst die Spieler entwickeln. Ich würde auch das sagen, weil ich auch Profi Basketball gespielt habe. Dann ist etwas, das ich selber für mich gemacht habe. So, ich musste meine Skills verbessern, weil ich habe niemanden am Sommer kennengelernt, das konnte mir helfen. So, dann, ich wollte verbessern. Dann, ich habe das gelernt für mich und jetzt, ich habe gesehen, dass ich konnte anderen helfen. Und deswegen, ich denke, ist eine meiner Spezialität. Aber ja, ich will nicht nur als Skill-Coach definieren oder so.
Wenn du jetzt wirklich mit einem Spieler individuell arbeitest, hast du da Vorbilder? Hast du jemanden, von dem du dir Übungen abschaust oder wo du dich inspirieren lässt?
So, ich würde sagen, dass heutzutage mit Instagram, mit Social Media ist sehr einfach, ja, dass du viele Profi-Coach oder NBA-Coach kannst du Drills lernen. Mit YouTube oder so sogar, ja, so ich würde sagen, dass heute ist sehr einfach. Was ich denke, dass sehr wichtig ist, so es ist cool, dass und du kannst die Übungen benutzen, das sehr cool sind, aber es ist, wie du diese Drills benutzt, das ist, wo ich hier helfen kann. So, ich würde sagen, ich kann sehen, was ein Spieler braucht oder welche Drill ist gut für den Spieler, für diese genauso Spieler, würde ich sagen. Das ist hier, was ich als professionell kann ich die Spieler beraten und dann dass die sich gut entwickeln können. Aber ja, Vorbilder, genau, zum Beispiel Aito García Reneses zum Beispiel. Trotz, dass er kein Skill-Coach ist, er kann das machen und er entwickelt die Spieler. Oder ich muss auch sagen, Entschuldigung, Carlos Frade von ABBA Berlin, genau. Auch ich habe mit ihm gearbeitet und er hat meine Meinung geändert komplett. Sehr gute Coach-Player-Development, auf jeden Fall.
Gibt es momentan Spieler, mit denen du in größeren Abständen oder vielleicht auch häufiger sehr individuell trainierst, in Kleingruppen oder vielleicht auch alleine?
Der Linus Ruf, auf jeden Fall, weil er mein Spieler in Speyer war und am Sommer, wir treffen uns jeden Sommer und arbeiten. Elias Harris auch. Aber jetzt seit ein paar, 3 Sommer, ich arbeite auch mit anderen jungen Top-Talenten in Europa, wie James Nnaji, Moussa Sanya, viele jetzt. Ich arbeite mit einer Spieleragentur top in Europa. Und jeden Sommer, die schicken mir verschiedene Spieler und ja, ich versuche einfach, die zu helfen.
Wenn du mit denen individuell arbeitest, wie kann man das möglichst spielnah machen, auch wenn man vielleicht nur zu zweit oder zu dritt ist?
Für mich ist sehr wichtig, wenn man denkt, ich denke falsch, denkt an Skill Coach, ist einfach Wiederholungen, Hütchen und nur der Skill einfach entwickeln. Was ich denke, das wichtig ist, dieses Skill gehört zu einem Spiel, zu einem Kontext. Ja, so ich versuche dieses Skill in diesem Kontext. Zum Beispiel Wurf. Ja, Wurf ist der Skill. Wiederholung ist immer sehr wichtig. Ja, am Anfang. Ja, wenn ein Spieler fängt an, ist super, super wichtig. Aber zum Beispiel, es ist nicht genauso Spot-up-Shot als nach Pin-Down werfen. Ja, so vielleicht würde ich versuchen, das nach einem Pin-Down werfen oder sogar mit einem entscheidenden Treffer. Ich würde mich als Verteidiger dann, dass ich folge der Spieler, ich mache Chase oder ich gehe under und dann der Spieler kann diese Entscheidung treffen und das ist mehr Real Shot, Real Game Shot und dann, ich denke, verbessert mehr sogar der Spieler, weil gehört zu diesem Kontext und es ist ja einfach like Basketball.
Okay, das heißt, du fügst quasi dem Skilltraining noch eine Spielsituation hinzu mit einer Entscheidung oder einer Spielsituation wie einem Block, Pin-Down.
Ja, genau. Kommt drauf an. Ja, wenn ein Spieler ist sehr, sehr jung, du musst einfach die Basics, ja, Wiederholung, wie ich gesagt habe, Wiederholung, einfach nicht Kontext, aber wenn ein Spieler kann schon was, dann du musst den Spieler zu dem Kontext beibringen. Und Profis kannst du, ja, dann du sogar schwere Entscheidungen beibringen.
Welche Hilfsmittel nutzt du in deinem Training, wenn du individuell mit Spielern arbeitest?
Ich habe viel geändert, ja, wie ich gesagt habe. Ja, du schaust auf YouTube und alles Hütchen und Handschuhe und so. Aber am Ende, ich habe gesehen, dass ein Spieler, du brauchst einen Korb, einen Ball, vielleicht 2 Bälle, das war's. Ja, ich benutze meine Hände mit Entscheidungen, vielleicht meinen Körper mit Entscheidungen, ja, dass ich, nochmal, ich bringe den Skill in diesem Kontext. Und vielleicht ab und zu, ich benutze Lichter. Das ist etwas, das ab und zu ich benutze, das ein bisschen cool und das Spiel ein bisschen Fun hat und kann auch das Skill mit diesen Entscheidungen trainieren.
Okay, das ist dann so eine Lichtanlage und die hat verschiedene Lichter und dann muss der Spieler was machen?
Ja, genau. Kommt drauf an mit Farbe oder es gibt Licht. Genau. Und dann ich mache vielleicht nur 2 Lichter. Ja, wenn der Spieler dribbelt und linke Licht geht an, dann muss links attackieren oder diese Sachen. Ja, oder rot ist Wurf oder dann grün, ja, wie in einer Ampel. Du musst gern Pull-up machen. So Sachen. Genau. Aber das ab und zu. Korb, Ball, das war's. Easy. Weil am Ende, ich habe auch gelernt, es gibt nicht nur eine Methode. Man kann mit verschiedenen Methoden lernen und aber am Ende, ich habe gelernt, nicht so, ja, cool Stuff ist cool Stuff. Der Spieler muss Fun haben, aber nee, am Ende, Basketball ist Korb. Und Ball, du musst den Ball reinmachen. Fertig.
Okay, klingt recht einfach, ja. Wenn du jetzt eine Übung machst, egal welche, wie gibst du Rückmeldungen? Wie korrigierst du einen Spieler?
Ich denke, am Ende ist wichtig, dass der Spieler ein gutes Feedback bekommt, dass er glaubt an, was ich sage. Okay, dass er hört zu und dass er macht nicht den gleichen Fehler. Aber nichts Spezielles. Jeder Spieler ist anders. Jeder Spieler, trotz dass ein guter Shooter ist, hat verschiedene Shooting-Formen. Nur so, dass einfach nicht frustriert zu werden. Okay, einfach zuhören, von den Fehlern lernen. Ja, und nicht immer gleiche Fehler und so weiter. Würde ich einfach so sagen. Und was ich sagen muss, ist einfach, die Profis sind das, die am besten zuhören. Dass du korrigierst was, nächste Wiederholung, alles verstanden. Vielleicht nicht perfekt, aber die haben alles verstanden und dann die versuchen einfach das beibringen.
Niklas Geier kam letzte Saison als 19-Jähriger aus Heidelberg nach Speyer, um im Pro-B-Team der BIS Baskets den nächsten Schritt zu machen. Er hat sich mittlerweile zu einem echten Führungsspieler entwickelt, wobei ihm vor allem auch das Skill Development Coaching mit Jordi geholfen hat. Niklas gibt uns jetzt einen genauen Einblick in diese individuellen Sessions.
Zuerst einmal muss ich sagen, es hat immer Spaß gemacht, mit ihm zu arbeiten. Es war immer sehr hoher Input, also sehr viel, nicht nur physisch, sondern auch technisch sehr viel im Training, also ein sehr intensives Training. Aber es ging bei uns immer darum, dass wir manche Sachen perfektionieren. Und daher kam dann eben die Intensität. Also manche Übungen, die haben schon geklappt, aber noch nicht so, wie wir es wollten. Und dann haben wir noch weiter und noch härter dran gearbeitet, um eben diese kleinen Details zu perfektionieren. Genau. Also das war ein großer Punkt in unserem Training, diese Details, wirklich auf Details zu achten und alles drumherum zu verbessern. Wie hat es mich weitergebracht? Wie viel hat es mich weitergebracht? Muss ich ehrlich sagen, es war immer, wie gesagt, ein sehr vielseitiges Training. Also wir haben nicht nur an allem irgendwo gearbeitet, sondern gezielt an Schwächen und eben auch an den Stärken und daran anzuknüpfen, alles eben aufs nächste Level zu bringen. Und dementsprechend hat es mir sehr viel weitergebracht. On the court sowie auch off the court. Also ich habe wirklich sehr viel gelernt von Jordi. Mein Lieblingsbeispiel, das Passen, gerade eben mit dem Kopf nach oben zu spielen, viel mehr zu sehen. Und das ist gerade auch für mich als Point Guard extrem wichtig. War so auf jeden Fall ein Punkt, was Jordi von Anfang an mir beigebracht hat, dass ich alles sehe und zu jedem Zeitpunkt. Und da hat es eben auch geholfen, dass Jordi selbst mal ein Point Guard war und auch ein guter Point Guard war. Und in dem Sinne hat das, wie gesagt, sehr gut weitergeholfen, dass er das Spiel durch dieselbe Position wie ich gesehen hat. Auch jemand, der immer sehr viel extra gemacht hat. Also er war jemand, der hat viel gelernt. Also außerhalb von unserem Standort, sage ich mal, hat sich alles Mögliche angeguckt, Spiele extra angeguckt, zu seinen Kontakten, sage ich mal, gefahren, um sich Trainings anzugucken. Also er war wirklich sehr begeistert von Basketball oder ist immer noch sehr begeistert von Basketball. Und das hat mich dann auch wirklich, sage ich mal, überzeugt, mit ihm zu arbeiten, weil ich wusste, da ist jemand, der Basketball genauso liebt wie ich und dementsprechend auch so einen gewissen eine Leidenschaft, fast schon eine Besessenheit von Basketball. Also wir wollten eigentlich immer Perfektionisten sein. Und da waren wir in dem Sinne sehr ähnlich und deswegen konnte ich mich da immer gut drauf einstellen, mit Jordi zu arbeiten. Also oft war es eben so, dass ich dann Doppeltraining hatte, also mit der Pro B oder noch mit der Regio da vorne dran und dann waren das eigentlich schon 3 Stunden Training, was ja an sich schon gutes Training meistens ist oder viel vor allem. Und dann haben wir meistens danach eben noch mal mehr Training gemacht. Also diese Individualeinheiten waren oft an solchen Tagen, wo ich eh schon viel trainiert habe. Aber das hat mir, wie gesagt, nochmal weitergeholfen, um eben ein bisschen tougher zu bleiben, auch im Kopf, um ja mental, wie gesagt, da zu bleiben, aber eben auch trotzdem noch Input aufzunehmen. Dann abschließend würde ich generell dazu noch sagen, dass Jordi eben für mich ja nicht nur ein Coach war, sondern auch ein sehr guter Freund, beziehungsweise immer noch ist. Er ist auch für mich eigentlich wie ein Mentor. Das weiß er auch. Und ich bin auch ständig noch mit ihm in Kontakt, auch wenn er jetzt gerade in Spanien ist. Aber wir sind oft am Telefonieren oder am FaceTime, um ja entweder auch manchmal Spiele zu analysieren, um zu sagen, ey, was hätte ich hier besser machen können oder einfach mal so drüber zu sprechen, wie die allgemeine Situation ist. Deswegen habe ich mit Jordi nicht nur einen sehr guten Trainer gehabt oder vielleicht in Zukunft wieder, sondern auch einen guten Freund gefunden. Und ich denke, er wird mich auch weiterhin viel pushen und mich auch auf die nächsten Level vorbereiten und wissen, was ich tun muss und was ich tun kann, um genau meine Ziele und Träume dann eben in Zukunft auch erreichen zu können.
Okay, du hast vorhin den Linus Ruf angesprochen, mit dem du ja wirklich auch lange zusammengearbeitet hast und der sich unter deinem Training auch wirklich toll weiterentwickelt hat. Woran machst du fest, dass ein Spieler sich weiterentwickelt?
Ja, ich bin Jugendtrainer oder Basketballtrainer seit 15 Jahren. Und mit Linus, ich kam mit einer Erfahrung, dass ich aus Spanien, ja, mit anderen Spielern hatte. Und ich habe gesehen einfach, dass der Linus sehr, sehr, sehr groß sein würde. Am Ende Basketball und heutzutage vielleicht noch mehr. Es ist nicht nur so, aber ich sehe große Spieler. Und dann ich habe gesehen, dass er sehr groß wäre. Und dann ich habe einfach ihn gecoacht als ein Guard. Ja, so einfach der Linus ein Spieler, 2,11 Meter, dass er Guard-Skill hat. Aber ich muss auch sagen, etwas, das der Linus hat, ist nicht nur seine Work-Ethic. Ich sage sogar, er hat dann sehr gute Hände, er hat ein sehr gutes Gefühl mit dem Ball. Ja, du siehst ab und zu fast, dass der Ball gehört zu ihm ein bisschen. Ja, es gibt Spieler, wir würden sagen, so mit einem guten Touch. Und er hatte das auf jeden Fall so, dass er trotz groß war. Nicht super schnell, aber er war für seine Größe sehr koordiniert. Und am Ende, ich würde sagen, sein bester Skill ist, dass er hart gearbeitet hat, auf jeden Fall. Und das ist auch etwas, sehr wichtig, ja. Ohne Hartarbeit, ohne Disziplin, ohne Wille, du kannst viel Talent haben, das am Ende, das für mich ist sogar den beste oder das beste Skill, das ein Spieler haben kann.
Der gerade angesprochene Linus Ruf, der bei den BIS Baskets Speyer mehrere Jahre von Jordi trainiert wurde und mittlerweile ins Nachwuchsprogramm von Alba Berlin gewechselt ist, schildert jetzt noch einmal selbst, wie er das Skill Development Coaching mit Jordi wahrgenommen hat.
Der Jordi und ich, wir haben an sehr vielen Sachen gearbeitet. Wir haben versucht, die kleinen Dinge zu perfektionieren. Eine Sache davon war zum Beispiel das Wurftraining. Da stand ich sehr oft unterm Korb und habe zum Beispiel immer dieselbe Bewegung gemacht, dass mein Handgelenk sich richtig abklappt, dass der Ball von den richtigen Fingern abrollt und so Sachen, so kleine Sachen, die halt niemanden eigentlich auffallen, aber der Jordi hat mir da sehr geholfen. Wir haben natürlich auch viel Ballhandling gemacht mit verschiedenen schweren Bällen und auch mit einem Ball, der in verschiedene Richtungen springt, weil das ja heutzutage auch sehr wichtig ist für einen großen Spieler, weil ja auch heutzutage die großen Spieler dribbeln und passen müssen. Wir haben auch zum Beispiel mit verschiedenen Lichtern trainiert. Lichter zum Beispiel, die man an den Korb machen kann und die verschiedene Farben anzeigen oder die man auf den Boden stellt, um auch natürlich, dass man auch immer den Kopf oben hat beim Dribbeln. Der Jordi und ich, wir waren damals auch zusammen sehr viel im Fitnessstudio. Das gehört natürlich auch mit dazu. Und der Jordi hat mir einen spanischen Athletiktrainer besorgt, der mir extra einen Plan für mich angepasst hat. Und da haben wir auch sehr viele Stunden zusammen im Fitnessstudio verbracht, um einfach an meinem Körper auch zu arbeiten. Der Jordi hat mich sehr, sehr, sehr viel korrigiert. Natürlich im Training hat er sehr oft gestoppt, auch wenn es mich manchmal genervt hat. Aber so verbessert man sich, indem man stoppt, es korrigiert und versucht besser zu machen. Und wir haben auch die Trainings gefilmt und haben uns danach getroffen wieder und haben die zusammen angeguckt. Oder er hat sich schon davor angeguckt und hat irgendwelche Stellen mir gezeigt, wo er fand, dass ich da zum Beispiel mein Handgelenk mehr abklappen sollte oder dass ich hier fester dribbeln soll. Und auch so kleine Sachen, die aber halt sehr wichtig sind. Und dann, wenn man spielt, also wir haben immer die Trainings gefilmt, haben die dann zusammen angeguckt und haben halt versucht, die Sachen dann zusammen zu analysieren und die dann im nächsten Training halt zu verbessern. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich mich weiterentwickelt habe. Bloß konnte ich mich damals nicht so viel mit anderen Spielern messen. Durch die Corona-Pandemie hatten wir halt keine Spiele mehr und durften eigentlich auch nicht mehr trainieren. Aber da ich Kaderathlet war, durfte ich dann halt alleine weiter trainieren. Aber ich persönlich würde sagen, dass ich mich weiterentwickelt habe durch die ganzen Trainings, die wir zusammen gehabt haben. Das Verhältnis zwischen dem Jordi und mir, würde ich sagen, ist sehr, sehr gut. Durch die vielen Jahre, die wir zusammengearbeitet haben und die Erlebnisse, die wir zusammen erlebt haben, ist Jordi auf jeden Fall ein Stück Familie für mich. Er kennt auch meine ganze Familie. Wir verstehen uns alle super. Und ich bin mit dem Jordi sehr viel im Kontakt. Wir schreiben regelmäßig, wir telefonieren ab und zu. Wir unterhalten uns dann auch über private Sachen, aber auch übers Basketball. Also unser Verhältnis ist sehr, sehr gut. Und ich habe den Jordi in mein Herz geschlossen.
Hast du ein besonderes Erlebnis bei Trainings mit Spielern, mit denen du individuell gearbeitet hast? Irgendwas, was dir vielleicht total in Erinnerung geblieben ist, was du vielleicht auch anderen Spielern immer wieder erzählst?
Ich würde sagen, vielleicht mit Joel Sussmann von Alba Berlin ist eine kleine Sache, aber ich bin niemand. Ja, vielleicht ja seit 2-3 Sommer, ich habe diese oder mit mehr Profispielern gearbeitet und dann ich habe eine bessere Erfahrung gesammelt. Aber vor 3 Sommer, er spielt Euroleague in Alba Berlin und er kam aus Maccabi und ich bin dann niemand. Ich war da, weil ich musste den Carlos Frade helfen. Und das, trotz dass er mich nicht kennt, mein Verein war BIS Basket Speyer, ja, so ein Verein, das nicht viele kennen auf jeden Fall. Aber immer alles, was ich zu ihm gesagt habe, er hat absolut zugehört. Unglaublich. Mit welchem Wille, ja, ein Spieler verbessern möchte, ja, das sogar hört mich, wie ich Phil Jackson wäre oder so. Und das war für mich Respekt, klasse. Das sind die wirklich, deswegen spiele er in Euroleague, ja, weil er einfach diese Wille und ja.
Du warst ja als Spieler auch so ähnlich, du hattest ja auch eine sehr gute Einstellung, hast hart an dir gearbeitet, deswegen würde ich auch gerne mal wissen, wie ist denn deine Ausbildung damals abgelaufen, als du Jugendspieler warst?
Ich habe das erste viel Spaß gehabt. Ich habe 4-5 Mal die Woche trainiert, aber für mich war einfach ein Hobby. Und dann mit den Jahren, ich habe als Profi. Und das war mein Beruf, aber ich kann das sagen, so, ich war sehr müde, weil mit Schule, viele Trainings, die haben immer mit älteren Mannschaften oder so, oder Teams, ja, Spieler trainiert. Am Wochenende Spiel und vielleicht am Sonntag mit diesem Nationalmannschaft. So, ich würde sagen, das erste viel Spaß und dann hart Arbeit und dann keine Zeit für Partys oder keine Zeit für mit meinen Kumpels, mit meinen Klassenkollegen einfach chillen oder so. Ja, immer busy, aber Spaß.
Und wie war das bei euch genau organisiert in Spanien? Du hast bei einem Verein angefangen und wie ging es dann weiter? Du wurdest dann auch bei einer Auswahlmannschaft ausgewählt. Erzähl dazu mal so ein kleines bisschen, dass man sich das genauer vorstellen kann.
So, ich würde sagen, ich habe als sehr jung mit Basketball angefangen, aber weil mein Papa hat Basketball geliebt. Aber in der Schule damals haben nicht so viele von meiner Klasse Kollegen Basketball gespielt, dann ich habe aufgehört und dann mit Fußball angefangen. Ja, das ist typisch deutsch vielleicht, aber in Spanien damals war auch so. Und dann mit 13, ich hatte keinen Spaß mehr und dann ich habe meinen Vater zugehört und dann ich würde sagen so in spät hier in Spanien, ja, man fängt hier in Spanien mit 8, 9, 10 und dann ich wieder mit 13. Ich hatte dieses Skill oder Talent wegen meinem Vater, weil wir hatten zu Hause einen Korb. Ein Scout hat mich gesehen und dann meine ganze Jungen in Hospitalet. Ist ein Verein, das ist sehr gekannt in Spanien für seine Jugendarbeit. Und dann ich habe dort von U14 bis U18 gespielt, bis MBBL quasi. Und dann ich habe schon mit Profi, ich habe Angebote bekommen. Ich war 2-3 Jahre in anderen Vereinen und dann ich bin wieder zurück in Hospitalet, bis ich nach Deutschland gegangen bin.
Okay, dann bist du vom basketballverrückten Spanien nach Deutschland gekommen. Wie war das am Anfang für dich?
Ich würde sagen, ich war sehr einfach, aber es war auch sehr, sehr schwer. Einfach, weil ich habe gesehen, es gab keinen Spieler als ich mit so einer IQ, Spielverständnis, bessere Qualität oder einfach, ich war der Floor General, würde ich sagen, ja. Dann, das Spiel in Deutschland ist langsamer, vielleicht ein bisschen mehr physisch. Es war auch schwer für mich, weil nicht alle meine Teammates waren im Kopf so schnell wie ich oder hatten nicht meine IQ. Ist einfach, hier ist alles schneller, ja. Den Ball geht schneller, mehr ohne Ball spielen, mehr Cuts, Screens, muss alles schnell gehen. Und es war einfach so, sehen, dass hier ist alles langsamer und ich muss auch sagen, mehr physisch. Ja, es gibt mehr Körperkontakt in Spanien, weil alles schneller ist und ohne Ball dann. Die Schiedsrichter wurden immer pfeifen, ja, und auch hier ist so, ja, mehr statisch. Ja, in Spanien, wir rennen viel, ja, kürzere Possessions, in Deutschland ist alles statisch, ja.
Und dann hast du auch angefangen, deine ersten Teams zu trainieren in Deutschland. Was war da der Unterschied? Du hast in Spanien ja auch schon als Jugendtrainer gearbeitet. Was war der Unterschied, was so ein bisschen Einstellung und Motivation der Spieler anging in Deutschland?
Wenn ich jung war, es gab nicht so viele Jungs, die Basketball gespielt haben, aber dann unsere Nationalmannschaft war sehr erfolgreich und es gab wie ein Boom. Und dann in Spanien, Basketball ist ein Sportart, wirklich geliebt. Ja, alle lieben Basketball in Spanien. Es ist so, das ist etwas, das jetzt kommt nach Deutschland. Zum Glück, ja, die Nationalmannschaft hat in diesem letzten EM eine gute Qualifikation gehabt, ja. Und das hoffentlich bringt diese Leidenschaft, dass die Jungs mehr Basketball schauen und mehr Basketball spielen draußen, ja, und so. Aber ich würde sagen, zwei Sachen. Das erste ist diese Leidenschaft. Und zweite auch, dass mein Problem war, dass die Jungs fangen später an. Dann diese auch nochmal diese IQ, die haben das nicht. Und ich musste einfach mit Spielern zum Beispiel mit 14 Jahren, mit einem Spieler wie als ich in Spanien trainiere mit 10 oder 11, genauso dieses Training mit älteren Jungs hier in Deutschland machen. Aber am Ende als Trainer, du musst dich adaptieren. Und am Ende genauso Trainer, einfach die Spieler verbessern. Und auch würde ich sagen, ich war auch in einem Leistungssportverein, Top 10 Jugendprogramm in Spanien und dann auch, ja, die Jungs gehen dort, weil einfach wie ein Hobby viele und du findest 5, 6, dass die das wirklich als Leistungssport versuchen, würde ich sagen.
Was unterscheidet ganz konkret das Jugendkonzept in Spanien vom Jugendkonzept in Deutschland, wie mit jungen Spielern gearbeitet wird?
Das Erste ist, dass wir fangen schon mit diesen Jungs mit 8, 9, 10, dass die dürfen nicht den Ball stoppen. Du bekommst den Ball, du musst entweder werfen, passen oder attackieren. Und das ist etwas, das ist typisch Spanish Basketball. Ja, nochmal, Schnelligkeit, Ball bewegen, attackieren schnell. Und so dann du machst, dass der Spieler muss schnelle Entscheidungen treffen. Und dann, er versteht den Spacing, er versteht, ich bin alleine, kann ich werfen, bin ich nicht alleine, muss ich passen. Ich habe einen Verteidiger, ich muss cutten. Und das ist etwas, das in Deutschland, es ist nicht so momentan. Wenn man den Ball bekommt, dann typisch in Deutschland, dass der Spieler hat lang 4 Sekunden den Ball in seine Hände und hat noch keine Entscheidung getroffen. Deswegen, ich denke, in unserer Jugend, wir sind erfolgreich. Die besten Talente, nicht nur die Spanier, kommen nach Spanien, dass sie sich entwickeln können. Und so.
Was du ja auch oft bemängelt hast, ist ja, dass in Deutschland zu früh auf Systeme gesetzt wird. Wie ist es dann genau in Spanien? Wann fängt man da an, mit Systemen zu spielen?
Weil es ist auch so, weil die Spieler haben ein höher IQ, dann, die sind weiter im Kopf, dann die konnten auch früher mit Systemen anfangen als in Deutschland. Es gibt keine Regel, wenn der Spieler hat schon ein gutes Verständnis, dann die können schon anfangen. Und das Problem ist, dass in Deutschland, vielleicht die fangen so gleich Alter an, aber die spielen seit nicht so lange Basketball, okay? Und haben nicht gleich dann IQ, weil die haben nicht so viel frei trainiert. Es gibt kein Alter. Du musst immer für deinen besten Spieler arbeiten. Ich würde auch sagen, dass etwas wichtig für mich als Jugendtrainer und das in Deutschland es ist nicht so. Ich denke, dass in Deutschland es gibt die Mentalität, dass wenn ein Trainer gewinnt, seine Mannschaft ist sehr gut. Für mich gewinnen ist nicht egal, aber mein Ziel ist, meine Spieler verbessern. Mein Ziel ist nicht nur gewinnen, weil wenn ich habe einen Spieler, das ist sehr gut, athletisch, schnell, sehr gut mit rechter Hand. Dann ich gebe den Ball immer zu diesem Spieler. Dann wir gewinnen mit 20 Punkten. Was ich machen würde, ist, okay, du darfst meistens nach links gehen und er nicht seine Korbleger trifft. Dann wir verlieren. Dann für mich, dann das ist mein Ziel, dass der Spieler verbessert. Verstehst du, was ich meine? Und ein bisschen, ich denke, in Deutschland, gewinnen ist zu wichtig in meinen Augen. Und auch sogar in JBL, es gibt zu viel Scouting, weil die Trainer wollen gewinnen. Ich finde das nicht gut. Ich muss an meinem Team arbeiten, die Fehler von meinen Jungs korrigieren. Ich muss nicht anschauen, was andere Team macht jedes Wochenende, weil ich gewinnen möchte. Nee. Du trainierst nur 3-mal die Woche, dann Entwicklung für deine Spieler. Nicht schauen, was die andere Mannschaft macht, dass du gewinnst am Wochenende. Und ich denke, es ist etwas, das hier nicht alle, aber die meisten hier verstehen. Wir machen kein Scouting, wenn wir so jung sind.
Ja, du hast ja zum Beispiel auch den Linus, hast du ja vorhin gesagt, als Guard ausgebildet, obwohl er ja viel größer war als alle anderen. Hättest du gewinnen wollen, dann hättest du ihn in die Zone gestellt und hättest jeden Ball tief gespielt, aber du hast ihn von außen werfen, attackieren lassen. Und das ist dann die Verbesserung, die Entwicklung des Spielers, ja, die dir wichtig war. Wenn man spanische Teams sieht, egal ob es Jugendteams oder auch die Nationalmannschaft im Herrenbereich ist, dann wirkt es häufig so, als würden die sich perfekt verstehen untereinander. Ist es genau das, was du meinst mit IQ, dass quasi alle dieses Denken haben und dann genau wissen, okay, wenn der Spieler so attackiert, muss ich mich dahin bewegen und dann kommt der Pass? Oder denkst du, es ist was anderes noch, was da mit reinspielt?
Zum Beispiel Finale, EM, Frankreich gegen Spanien. Du siehst Frankreich, Top-Spieler, die können alles mit links, Step-Back-Threes, alles und du hast Spanien. Unsere schlechte Mannschaft in den letzten 20 Jahren, aber wir haben als Team gespielt. Ja, wir passen den Ball, wir verstehen, wohin muss der Ball gehen oder welche Spieler muss den Wurf nehmen. Verschiedene Verteidigungen, das Frankreich kann nicht verstehen und dann die machen viele Fehler. Ich denke, der Unterschied ist unser IQ. Ja, dass wir verstehen taktisch besser Basketball und als Team, wir passen den Ball sehr und anderes Team nicht. Anderes Team ist individuell und am Ende Basketball ist ein Teamsport.
Okay, dann würde ich gerne nochmal auf dich eingehen. Du bist ja zur aktuellen Saison nach Spanien zurückgewechselt. Du hast jetzt einen Trainerjob in Baskonia bekommen. Was ist da denn genau deine Aufgabe?
Ich bin Assistant Coach in der zweiten Mannschaft. Das bedeutet, im Training unser Head Coach zu helfen und viel Scouting. Ja, das ist mein Job. Wir spielen hier auch dritte Liga. Wie viele Vereine, erste Liga Vereine in Deutschland, dass sie Probe spielen. Und auch ich bin Skill Coach. Ja, genau. Ich mache dieses Training mit unserem Talent.
Was ist anders jetzt als in Speyer? Da warst du ja auch Jugendkoordinator und hast auch mit jungen Spielern gearbeitet. Was ist jetzt bei deinem Job anders?
Anders, dass hier ist ein sehr guter Verein. Top-Verein in Europa, professionell. Ich bin jetzt fokussiert nur in einem Team. Und ich bin ein kleines Teil von dem Team. Ja. Wir sind 3 Coaches, ein Athletiktrainer, nur für dieses Team. Die Spieler sind alle professionell, trotz dass sie sehr jung sind, mit Verträgen, auch Basketballfeld, unglaublich Arena, sehr gute Ärzte, ja, einfach Top-Elite-Verein. Und in Speyer, ich musste viele Mannschaften trainieren, ja, ich musste alle die individuelle Trainings machen für alle die unsere Prospects, ja, es waren viele. Ich musste auch mit Eltern Termine machen, Trainingszeiten organisieren. Hier, ich mache nur Basketballtrainer. Und auch alle die Jungs werden, oder fast alle werden im Profi-Basketball in einer höheren Liga spielen. Ich musste einfach wechseln und ich konnte nicht zu dieser Chance Nein sagen. Ich muss sagen, auch in Speyer, ich hatte fast kein Leben, aber hier, ich habe kein Leben, Mann. Das ist ein großes Verein, alle geben immer 200%. Wenn du nicht dieses 200% gibst, kommt noch jemand anders und macht das. Sondern es gibt viel Competition, aber ist super, weil du kannst viel lernen von vielen guten professionellen Staff und so, oder von allen, ja. Das macht Spaß auch, muss ich sagen.
Vielen Dank an alle, die einen Teil zu dieser Folge beigetragen haben. Und natürlich ebenfalls vielen Dank fürs Zuhören. Ende Januar gibt es dann den dritten Teil zum Thema Skill Development Coach. Bis dahin macht's gut und bleibt gesund.